Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Burim-Podcasts mit Lara und
Ellie.
Wie geht es dir denn heute?
Mir geht's immer noch gleich wie beim letzten Podcast, weil wir das alles heute an einem Tag aufnehmen.
Yo, yo, yo.
Das seht ihr, wir sind engagiert, dass der Podcast weitergeht.
Und angeschmiert.
Das auch.
Weil wir schon lange keine Folge mehr gebracht haben.
Genau. Ja.
Ja, über welches sprechen wir heute?
Ja, genau.
Ja, genau.
Genau. Wir sprechen heute über das Buch Piranesi von der Susanna Clark. Wie ich auf das Buch gekommen bin, es gibt eine sehr bekannte TikTok-Autorin, die hat Babel geschrieben. Ich habe aber gerade den Namen vergessen. Auf jeden Fall hat die mal in einem Interview gesagt, dass das ihr Lieblingsbuch sei. Und ich habe daraufhin gedacht, ja gut, lese ich lieber das anstatt Babel, warum auch immer. Und vor allem auch habe ich mir das jetzt geholt, weil eine meiner besten Freundinnen gesagt hat, sie muss das auch unbedingt noch lesen, das sei fantastisch. Und dann habe ich es jetzt gelesen. Und jetzt erzähle ich euch, warum ich dieses Buch so schön finde, beziehungsweise ich erkläre es am Ende der Podcast-Folge noch genauer. Mhm. Ich habe schon lange bei einem Buch mich nicht mehr so sehr in diese Welt reinversetzt gefühlt wie bei diesem Buch. Und auch so dieses Poetische, was das Buch hat, was nachher dann, wenn ich es erkläre, vielleicht etwas besser zur Schau kommt. Ich fand das wirklich fantastisch. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen besprechen wir das heute. Lara hat es nicht gelesen, deswegen erzähle ich euch, worum es geht. Also, deswegen würde ich beginnen, oder?
Jo. Dive in.
Dive in.
Ich habe gar keine Ahnung, um was es in diesem Buch geht.
Das ist okay.
Null. Ich habe nicht mal die kleine Zusammenfassung gelesen.
Aber das ist vielleicht auch mal cool, weil eben, dann sehen wir mal, was du dazu sagst. Vielleicht hast du dann mega Lust, das Buch zu lesen. Wir werden sehen.
Jo, ich habe noch 2-3 Opas.
Also bei mir sind es auch noch so 200-300, die jo. Ich lesen sollte. Ich fange an. Mhm. Und zwar geht es, wie das Buch schon sagt, um Piranesi. Piranesi erkundet das Haus, in dem er ist, Tag für Tag und entdeckt jeden Tag auch etwas Neues. Das Haus, in dem er lebt, besteht aus 3 Ebenen. Die unteren Seele sind sozusagen die Gezeiten. Sie stellen Nahrung wie Fisch zur Verfügung, da sie ausreichend mit Wasser gefüllt sind. Die oberen Seele sind das Reich der Wolken und geben Süßwasser, damit er sich ernähren kann. Die mittlere Ebene ist das Reich der Vögel und der Menschen. Für ihn gesichert ist, dass es seit Anbeginn der Zeit mindestens 15 Menschen in diesem Haus gab. Aber nur 2 davon sind am Leben. Einer davon ist Piranesi und der andere ist der andere. Er weiß nicht, wie er heißt, es ist für ihn einfach der andere. Dieser andere kommt immer nur zu bestimmten Zeiten überhaupt und redet mit ihm immer über sehr sachliche Informationen, was Piranesi rausgefunden hat, was er den ganzen Tag so gemacht hätte, wie es dem Haus geht, etc. Und sonst ist er ganz allein in einem riesigen Haus mit unendlich vielen Seelen und unendlich vielen Möglichkeiten. Während Piranesi etwa Mitte 30 ist, ist der andere zwischen 50 und 60. Einfach so von den Relationen, dass wir das ein bisschen aufteilen. Es gibt auch weitere Personen an diesem Ort. Diese sind jedoch alle tot. Die Nummer 16, die noch am Leben sein könnte, sind für ihn diese, die seine Memoiren lesen. Also er beschreibt das als Memoiren. Alles, was wir lesen in der Geschichte. Alles gut. Alles, was wir lesen, und du bist dann im Prinzip die Nummer 16, weil wenn du die Memoiren gefunden hast, musst du fast an diesem Ort sein, wo er ist.
Ja.
Hm?
Cool.
Ja, also ist richtig cool. Ist richtig cool. Er bemüht sich, die Tagebücher zu schreiben und für den Leser deutlich zu machen, indem er verschiedene Chronologien in den Tagebüchern verwendet. Also er berichtet so ein bisschen über die Gezeiten, wann macht er was, warum füttert er die Vögel dann und dann, weil danach die Flut kommt zum Beispiel, etc. Also er hat auch verschiedene Tagebücher, die beginnen irgendwie bei Nummer 14, wo er angefangen hat. Und er schreibt einfach immer weiter. Mhm. Auch berichtet er von einem seltsamen Blatt, das er mal im See gefunden hat. So ein Papier einfach, was er nicht deuten konnte. Der andere will ihn immer wieder sehen und erklärt ihn von seinem neuen Forschungsprojekt. Piranesi verwirrt das, aber er geht danach weiter seinen Studien nach. Er beschreibt, wie in einem kalten Winter zwei Albatrosse gekommen sind, das sind Vögel, und wie er ihnen geholfen hat, ein Nest für ihr Ei zu bauen. Also er beschreibt so wirklich diese Welt, in der er da lebt, was seine täglichen Aufgaben so sind. Und wie er das beschreibt, ist einfach sehr, sehr magisch, weil es so völlig abseits von unserem hektischen Lebensstil ist. Mhm. Weil er hat so seine Aufgaben, er kennt sich bestens in diesen Wänden aus, obwohl es ein unendliches Gebäude ist. Also der ist noch lange nicht in allen Gängen und Räumen gewesen. Aber er hat so sein Zuhause in dem Sinn. Mhm. Also er lebt für dieses Haus und dieses Haus lebt für ihn. Weil ohne ihn würde es wahrscheinlich nicht vorangehen oder nicht weiter existieren können. Mhm. Und umgekehrt das Gleiche.
Okay.
Piranesi beginnt die Botschaften der Vögel zu verstehen. Also er kann mit den Vögeln auch irgendwann kommunizieren, die sich in den Seelen aufhalten. Beim ersten Mal waren sie ihm genug Futter zu beschaffen, weil es eine Flut geben soll, die relativ viel seiner Nahrung vernichten würde. Mhm. Und er eine Zeit lang wirklich hungern müsste, wenn er nicht genug Nahrung auf die Seite schafft. Beim zweiten Mal geht es darum, dass sie ihm eine Botschaft vermitteln wollen, dass bald eine Reise und eine verlorene Unschuld bevorsteht, sage ich jetzt mal. Mhm. Zusammen mit dem anderen sucht er Wissen und sie vollführen gewisse Rituale und gewisse Kräfte zu erlangen. Der andere schickt ihn auf eine Reise in einen bestimmten Saal, um dort die Lage für das nächste Ritual zu sondern. Also Piranesi weiß immer nicht, warum der andere das macht. Er hat einfach vollstes Vertrauen in ihn, mhm. weil der andere gibt ihm Schuhe, er gibt ihm ab und zu Essen. Er versorgt ihn eigentlich mit den wichtigen Sachen, die Piranesi nicht verlangt, aber die er halt hin und wieder braucht. Er hat so ganz, ganz abgelaufene Schuhe zum Beispiel, so Sneaker. Mhm. Und als der andere sieht, dass er immer neue Schuhe bräuchte, holt er ihm neue Schuhe. Mhm. Er macht sich auf die Reise. Dort in den ganz, ganz tiefen Weiten gibt es viele Statuen, die völlig schmerzverzerrte Gesichter haben, was Piranesi gar nicht erträgt. Er zwingt sich trotzdem in den Saal und übernachtet dort. Als er bei Vollmond aufwacht und die vielen Statuen sieht, die zum Mond schauen, wünscht er sich viele Menschen um sich zu haben. Also er ist einsam. Er möchte unbedingt Menschen um sich haben. Er möchte mit Menschen interagieren. Und das Einzige, was er halt um sich hat, ist der andere, mhm. der halt nur ab und zu für ihn da ist. Und diese 15 Toten, wo er interpretiert, wer das sein könnte, einfach aufgrund der Knochen. Also er hat die schön aufgebettet, er hat die Skelette zusammengesetzt wieder, wenn die kaputt gegangen sind, und kümmert sich um die. Also er bringt denen Essen, er liest ihnen was vor, er redet mit ihnen, dass sie sich nicht einsam fühlen in dem Sinn. Weil das halt die einzigen Kontakte sind, die er wie hat. Ja? Es ist ein bisschen spooky. Er notiert sich die Sterne und tritt den Rückweg an. Dabei findet er viele Papierschnipsel, die er nun zusammensetzen möchte. Auf einige muss er jedoch warten, bis Winter ist, weil er sonst nicht an sie herankommt. Er will dem anderen sagen, die sind so verstreut. Mhm. Und einige muss er halt irgendwie warten, bis Winter ist, bis er wieder zurückkommen kann, damit er die holen kann. Ich glaube, weil die einige Schnipsel sind in den Nesten der Vögel. Und die Vögel sind erst weg, wenn Winter ist.
Ach so.
So irgendwie war das. Genau. Er will dem anderen sagen, dass die Suche nach diesem Wissen unnötig sei. Der andere seufzt und behauptet, dass Piranesi etwa alle anderthalb Jahre wieder das Gleiche sagen möchte. Und dass er es doch immer und immer und immer wieder vergisst. Dass die Suche nach Wissen sinnlos sei, käme auch jedes Jahr. Die Suche nach dem Wissen diene einem höheren Zweck. Und Piranesi müsste das endlich akzeptieren. Piranesi zweifelt jedoch an der Diagnose seines Freundes. Für ihn ist es nicht wichtig, was die Sterne machen, beziehungsweise was das Haus einem sagen will. Es ist einfach wichtig, dass sie koexistieren können. Der andere sage ihm, dass es noch eine Person in dem Haus gäbe, vor der sich Piranesi aber unbedingt fernhalten müsse. Dieser findet das aber sehr, sehr schade, weil er möchte ja unbedingt eine neue Person kennenlernen, mit der er reden und mit der er sich verständigen kann. Als Piranesi durch die Gänge streift, hört er zwei Stimmen. Sofort versteckt er sich. Danach findet er einen Brief von einem gewissen Lawrence, der sein Freund zu sein scheint und bittet ihm, den Weg einer Statue aufzumalen für ihn. Piranesi schreibt dem Fremden alles auf und bittet ihn, sich mit ihm zu treffen. Piranesi trifft auf einmal auf einen sehr, sehr alten Mann. Dieser berichtet Piranesi, dass er einige der Toten, die im Haus liegen, kennt und dass sie hier in der Zwischenwelt wären, er aber bald wieder gehen würde. Auch kennt er den anderen, Ketterly, wie er ihn nennt. Dieser war nämlich ein sehr hochmütiger Student von ihm. Der alte Mann lacht darüber, dass Ketterly nach dem Wissen der alten Welt sucht und erklärt ihm, dass es nicht viele in dieser Welt, in der sie jetzt existieren, lange ausgehalten haben. Viele wurden verrückt, hatten Gedächtnisverlust, was auch auf Piranesi zuzutreffen scheint. Allerdings scheint Piranesi doch eine gewisse Ausnahme zu sein, da er noch nicht völlig verrückt und nicht völlig durchgeknallt ist. Der Alte vertraut ihm an, dass 16 ihn sucht und eine 16 die Wegbeschreibung zu Piranesi haben wollte. Die 16 ist jetzt eben dieser 16. Mensch, der jetzt doch auftaucht. Piranesi trifft den anderen. Dieser weiß bereits von der Nummer 16, dass diese plant, Piranesi zu suchen. Wieder untersagt er Piranesi, mit 16 zu sprechen. Sie würde ihn gegen ihn aufbringen und würde Piranesi vollends verrückt machen. Falls er erfahren würde, dass Piranesi doch mit 16 gesprochen hätte, müsse er Piranesi umbringen. Piranesi erzählt ihm daraufhin nichts von dem alten Mann, den er getroffen hatte, und von den Infos, die er von ihm bekommen hat. Piranesi versucht sich vor 16 zu verstecken und befasst sich mit seinen eigenen Aufzeichnungen. Dabei stellt er fest, dass über die Leute, die dort existieren, diese 15 Toten, schon in vorhergehenden Büchern Aufzeichnungen existiert haben und dass es in seiner eigenen Handschrift verfasst wurde. Das heißt, er hat wirklich Gedächtnisverluste und ist wirklich im Begriff, verrückt zu werden, oder er hat Angst, dass er verrückt wird. Er liest sich die Biografien von James Ritter und Silvia Diagnostio durch. Arne Sales scheint darin eine große Rolle zu spielen. Er wollte Silvia konfrontieren und James sperrte er ein. Dieser brabbelte, als er gefunden wurde, ununterbrochen von einem Haus, in das er unbedingt zurück wollte. Mit ganz viel Gängen und ganz viel Leben und alles sei so schön still gewesen. Alle glaubten, er sei verrückt geworden. Piranesi erkennt diesen Ort als sein Zuhause. Er sucht sich nun den Saal, in dem James sich aufgehalten hatte, nach einem weiteren Schnipsel der Nachricht. Dort steht drauf, dass er jemanden umbringen will und langsam in dem Haus verrückt werde. Als 16 ankommt in diesem Haus, hinterlässt Piranesi Nachrichten. 16 scheint ihm zu antworten, doch Piranesi möchte, dass 16 wieder dorthin zurückgeht, wo sie hergekommen ist. Der andere will 16 mit einer Pistole erschießen. Eines Abends schreit der andere Raphael und Piranesi beobachtet, wie 16 etwas für ihn aufschreibt. Piranesi konfrontiert den anderen damit, dass 16 eine Frau ist. Er habe es an ihrer Stimme gehört. Der andere ist überrascht, hatte aber Bedenken, dass Piranesi sich zu leicht von ihr einlullen lassen würde. Piranesi will nun etwas über sie herausfinden, doch in seinen Aufzeichnungen ist nichts zu finden. Da alle Wege zu Arne Sales führen, macht er sich auf die Suche nach ihm. Er war für manche Menschen eine Art heidnischer Gott, der fest an eine Zwischenwelt glaubte, in der Wissen gespeichert war. Er hatte viele Anhänger, unter anderem Ketterly, beziehungsweise der andere. Es wurden Einbrüche, Morde, Körperverletzungen für ihn begangen, nur damit man sich ein Tor zur Zwischenwelt erkaufen konnte, beziehungsweise den Schlüssel zur Zwischenwelt erlangen konnte. Piranesi weiß, dass es im Haus bald eine Flut geben wird. Er will 16 davor warnen, damit ihr nichts passiert, und schreibt ihr eine Nachricht. Dabei entdeckt er eine von ihr geschriebene Nachricht. Sind Sie Matthew Rose Sorsen? Piranesi beginnt einen Ausschnitt zu sehen und erinnert sich aber nicht. Er liest seine Einträge zu diesem Namen durch und auch die von Catterley. Sorsen hat ein Buch über Arne Sales geschrieben. Catterley war ein Professor, der Anhänger von Sales war, sich aber später gegen ihn stellte, weil er das Wissen der Zwischenwelt für sich alleine haben wollte. Piranesi liest nun die alten Einträge aus dem Jahr 2012. Sorsen ist bei Catterley und will ihn zu Arne Sales befragen. Catterley berichtet von einem Ritual, das die Anhänger häufig durchgeführt haben, um in die andere Welt gelangen zu können. Catterley will es ihm zeigen und nimmt ihn somit in die andere Welt mit und lässt ihn zu seinen Zwecken dort. Er bräuchte jemanden, der ihm Informationen beschafft und somit nicht sein Gedächtnis verlieren zu müssen, also sein eigenes. Piranesi ist geschockt. Die ganze Zeit war der Freund eigentlich der Feind. Er überlegt sich, wie er mit 16 Kontakt aufnehmen kann. Doch zunächst muss er mit der Flut fertig werden. Am Tag der Flut begegnet er Catterley und stellt ihn zur Rede. Bevor dieser weiter auf ihn reagieren kann, beginnt die Flut und 16 taucht auf. Piranesi tut alles, um sie zu retten und klettert mit ihr auf eine Statue. Catterley ist mit seinen Schießversuchen auf 16 so beschäftigt, dass er sich nicht mehr rechtzeitig retten kann. 16 entpuppt sich als Polizisten, die Sorsen im Auftrag seiner Familie gesucht hat. Sie bittet ihn, zurückzukommen zu seiner eigenen Familie. Piranesi möchte das aber eigentlich gar nicht. Aber er will die Familie von Sorsen beruhigen und nachher wieder zurückkehren. Zunächst muss er im Haus aber erstmal wieder für Ordnung sorgen und seine Toten wieder schön aufbahren und die Vögel füttern. Auch beerdigt er Catterley in der Zwischenwelt, um ihm somit seinen letzten Frieden zu geben. Raphael erzählt ihm, dass sie mit seiner Partnerin über das Buch in Kontakt war, wegen seines plötzlichen Verschwindens. So kam sie auf seine Spur und als Arne Sales dann sagte, dass Piranesi im Labyrinth steckte, folgte sie diesem Rat. Piranesi führt Raphael durch das Haus und sie bewundert es und empfindet sehr viel Mitleid für Piranesi. Aber auch Hochachtung, dass er das alles durchgestanden hatte, ohne verrückt zu werden. Sie geht respektvoll mit dem Ort um, was Piranesi sehr, sehr schätzt. Piranesi beschließt, wieder in die echte Welt zurückzukehren. Doch nicht als Sorsen und auch nicht als Piranesi. Es ist nun eine Art Mischform aus den beiden. Er geht immer wieder ins Labyrinth zurück, um sich um alles zu kümmern. Geht aber auch wieder zurück in die normale Welt. Er nimmt James, ebenfalls ein Opfer von Sales, mit und auch gelegentlich Raphael. Genau. Hast du verstanden, um was es geht?
Nein, mein Hirn arbeitet heute nicht. Ja.
Also, es geht im Grunde genommen in Kurzform, es ging um einen Reporter, der einem Okkultismus auf der Spur war. Und der wurde von diesem anderen, vom Catterley, genau, der wurde in diese Zwischenwelt entführt. Mhm. Und Catterley hat ihn dort gelassen, damit Piranesi für ihn Informationen besorgen kann. Und da diese Welt Gedächtnisverlust verursacht, hat sich Sorsen Piranesi nicht mehr daran erinnert, dass er vorher ein Mensch war. Mhm. Beziehungsweise, dass er dann darüber gewechselt ist in die Zwischenwelt. Die Zwischenwelt ist für ihn seine einzige Welt.
Ja.
So das ganz, ganz Grobe. Und eben, das ging dann hin und her, bis diese Polizistin nach Piranesi gesucht hat, ihn dort rausgeholt hat. Und das wollte halt Catterley nicht, weil er wollte diesen Zugriff auf dieses unbegrenzte Wissen in dieser Zwischenwelt. Dann besprechen wir mal die Fragen, die ich dazu aufgeschrieben habe. In diesem Buch gibt es ja diese Zwischenwelt. Glaubst du, dass es Zwischenwelten gibt oder eher nicht? Glaubst du, dass es nur unsere Welt gibt? Also ich persönlich, wo ich dieses Buch gelesen habe, wo diese Zwischenwelt so wunderschön beschrieben ist, kann ich mir wirklich auch vorstellen, dass es sowas gibt. Na, es ist für mich nichts unmöglich. Es könnte auch, also na, ich bin weder gläubig noch sonst was, aber es, für mich gibt es halt immer Möglichkeiten, dass es doch existiert.
Ja.
Von dem her glaube ich, könnte auch so eine Welt existieren und eine Welt, in der Wissen gespeichert ist sozusagen, auf das wir zugreifen können, aber nicht unbegrenzt, würde ja je nachdem Sinn machen, warum wir auf einmal Einfälle haben oder warum wir Lösungen finden, dass wir in diesem Moment auf diese Zwischenwelt zugreifen in dem Sinn, wenn wir ein Problem haben. Aber es ist nur so eine Vermutung meinerseits, dass es so etwas geben könnte.
Ich glaube an Zwischenwelten so. Mhm. Ich glaube es aber in Bezug auf den Tod vielleicht eher, dass du wie in eine Zwischenwelt gehst oder ja, wenn du nicht 100% loslassen kannst, du irgendwo so dazwischen auch stecken bleibst. Mhm. So. Aber jetzt nicht in Bezug auf, man geht irgendwo hin und kommt wieder zurück.
Mhm.
So.
Ja, ich fand diesen Forschungsdrang, den da dieser Kettley an den Tag gelegt hat, dass er sogar Menschen in dieser Zwischenwelt eingeschlossen hat, um Wissen zu erlangen, fand ich schon sehr extrem. Aber das war jetzt so die nächste Frage. Was glaubst du denn, würden Menschen, um Forschungsergebnisse zu erzielen, alles tun? Wenn die sagen, die brauchen dieser Fanatismus, der da entsteht, würdest du, oder wie soll ich sagen, wäre das für dich sinnvoll, dass da irgendwas mal forschungsmäßig, dass man so Menschen ausbeutet? Macht man ja eh schon, oder?
Ja.
Jo.
Menschen, Tiere. Du hast die super Fragen aufgestellt. Ich bin nur die falsche Version von mir selbst aktuell, um diese zu beantworten. Nein, ich denke, ein Mensch ist für Wissen bereit zu töten.
Mhm.
Ich glaube, das beschreibt eigentlich alles. Da kannst du Jahre drüber diskutieren,
ja,
in Bezug auf Tier, hilf mir.
Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Mit Tierversuchen, so, jetzt komme ich. Mit Tierversuchen, mit früher mit Menschenhandel, Sklaverei etc.,
ja,
aber auch zu Forschungszwecken, ja, Menschenzoos, ganz dumm gesagt,
ja,
wo man auch Wissen teilen wollte über andere Ethnien zum Beispiel. Ja,
eben.
Ist jetzt nicht speziell Forschen, aber es ist doch der Wissensdrang, den
die Menschen weitergeführt hat, aber Menschen über sehr, sehr viele Leichen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, ja, ein Mensch geht sehr weit für Wissen.
Ja. Piranesi in dem Buch ist ein sehr gefühlvoller Mensch, ein sehr umsichtiger Mensch, ein sehr schlauer Mensch.
Mhm.
Aber so einer, der nichts aus Selbstnutz tut. Meinst du, es gibt noch Menschen wie Piranesi, die komplett nur für etwas anderes leben und nicht für sich selbst?
Ja, das glaube ich.
Ja.
Ich glaube, ich habe sogar schon mal so einen Menschen getroffen, so.
Mhm.
Das war ein Katzenexperte.
Mhm. Okay.
Ja, der hat gelebt für diese Forschung.
Ja.
Der macht das auch irgendwie schon, keine Ahnung, 100 Jahre. Er redet so liebevoll von seiner Forschung, von seinen Katzen, die er erforscht und um jetzt voll abzudriften, hat mich sehr gepackt, seinen Vortrag anzuhören, damals.
Ja. Also, ich finde, so jemanden jetzt erlebt, der komplett aus Uneigennutz handelt, habe ich jetzt noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es eben so die Mönche zum Beispiel in Asien, die wirklich nur dafür, also diese stummen Mönche, die ja nur dafür leben, dass es dem Glauben gut geht, sage ich jetzt mal. Die machen ja nichts anderes. Oder auch Nonnen, die ja wirklich dafür leben.
Ja, aber mal kurz Frage.
Mhm.
Er macht das völlig aus Uneigennutz.
Weil er es nicht weiß.
Aber schlussendlich ist ja Forschung und Wissen.
Aber das möchte ja nicht er, das möchte ja der andere. Er macht einfach das, was man ihm sagt.
Ja, aber das Wissen hat er danach trotzdem.
Ja, aber er benutzt ja nicht. Also, er macht das ja, also alles, was er macht, ist dieses Haus instand zu halten. Er lebt wie ein Bettler, er hat aufgeschürfte Füße, aufgeschürfte Hände, er wird ständig von den Vögeln angegriffen, aber er füttert sie trotzdem. Dann passiert diese ganze Geschichte und er nimmt sich trotzdem die Zeit, diesen Ketterli, der ihn von vorne bis hinten nur ausgenutzt hat und wirklich ganz, ganz schlimm misshandelt hat in dem Sinn, sich noch Zeiten zu nehmen, den schön aufzubauen, für den wirklich ein übelstes Begräbnis zu organisieren, dass das halt möglich ist. Ich kenne jetzt nicht so viele Menschen, die das tun würden, was Piranesi in dem Haus getan hat.
Mhm.
So.
Ja.
Er macht das alles nicht aus Eigennutz, sondern eigentlich benutzt er sein Wissen, um anderen zu helfen. Der, auch obwohl ihm der andere, dem er vollends vertraut, sagt, du darfst nicht mit 16 sprechen, dass er trotzdem 16 Tipps geben will, wie sie überlebt.
Ja.
Trotz, ja, der will einfach nur das Gute in der ganzen Welt.
Ja, ja, also ich habe das irgendwie falsch verstanden, weil der Katzenexperte macht das ja nicht aus Eigennutz.
Ja, ja.
Er will ja das wissen.
Ja, aber es wird so
aber
dieses...
das Engagement und das die Liebe für die Arbeit, glaube ich, das war das Spezielle da. Und das ja macht ja Piranesi auch. Geht sehr liebevoll mit seiner Welt um und pflegt diese. So.
Mhm. Ja. Ich habe dir ja jetzt ein bisschen von der Zwischenwelt erzählt.
Mhm.
Würdest du die mal sehen wollen oder wäre das für dich zu langweilig? Eben einfach nochmal kurz zum Beschreiben. Es sind tausende Seele, es ist alles ziemlich verfallen, es sind sehr, sehr viele Statuen dort, es sind dort Vögel, aber es sind unendliche Gänge in unendlichen Weiden.
Nö.
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 Ich würde es einfach gerne mal sehen.
Es gibt viele Welten, die ich gerne besuchen würde.
Ja.
Aber diese?
Nicht unbedingt, ne?
Na.
Also, ich fand einfach, wie er es beschrieben hat, so ein Ort völliger Stille und völliger, wie soll ich das sagen, völliger Schönheit in der Einfachheit, fand ich total interessant.
Ja, gut, ich habe das Buch nicht gelesen.
Also wenn Vielleicht, du das wenn mal ich, liest, sagst du mir dann Bescheid.
Wenn ich die Beschreibung jetzt einfach so höre, würde ich sagen nein.
Mhm.
Weil Welten, die ich wirklich sehen wollen würde, wären zum Beispiel die Spiegelreisenden.
Ja.
Diese Welt würde ich gerne sehen.
Oh ja.
Oder auch das ganze griechische Mythologie. Ich fände es toll, in göttlich mal reinzuspringen.
Ja, einfach mal so, hi!
Ja, oder... Ja, und da muss ich sagen, vielleicht auch wegen der Einsamkeit oder würde ich diese Welt jetzt nicht besuchen wollen.
Ich bin jetzt zum Beispiel extrem in diesem Buch, in dieser Welt versunken.
Mhm.
Es gibt zwei Faktoren dafür. Einmal, weil dieser Schreibstil wirklich super war.
Ja.
Und das andere, weil ich habe eine Playlist zu diesem Buch gehört, wo einfach dieses Soundtrack mich noch mehr reingezogen hat.
Mhm.
Dann wären jetzt meine Fragen. Gab es Bücher, wo du extrem drin versunken warst, also in dieser Welt, wo du am liebsten da drinnen gelebt hättest? Und hast du zum Beispiel mal so Playlists zu diesen Büchern gehört, die dich noch mehr reingezogen haben? Das war bei mir zum Beispiel bei den Spiegelreisenden so, das war bei Piranesi so, das war bei Stalking Jack the Ripper so, dass mich diese Playlists noch mal mehr reingezogen haben.
Also meinst du Playlists, die schon erstellt wurden zu den Büchern oder einfach deine Musik?
Die zu den Büchern, aber du kannst auch deine Playlists nehmen. Weil ich habe zum Beispiel so gewisse Songs, die ich am laufenden Band gehört habe, während ich das Buch gelesen habe und jetzt verbinde ich diesen Song immer mit diesem Buch.
Ja, ja, das habe ich auch. Ich höre, wenn ich die Musik wieder höre, dass ich dann wieder an Bücher oder an Stellen aus dem Buch denke. Ja,
ja,
ja, habe ich.
Ja.
Ich bin schrecklich. Ich höre ganz, ganz, ganz laut Musik, wenn ich lese.
Ja.
Weil es mich einfach, weil es mich dann nicht ablenkt. Ich lasse mich mega leicht ablenken. Und deswegen brauche ich auch immer Kopfhörer, wenn ich lese. Und ich höre dann meistens ganz schrecklich
Deutschrap.
Nein, EDM, Goa und so Sachen. Also es ist...
Okay, ja.
Ja,
ja.
Ist schlimm, aber es hat sich ja auch schon gebessert. Ich höre jetzt manchmal auch. Bei Göttlich habe ich zum Beispiel so ein 4-Stunden- Remix, EDM, Best of 2012 oder 13 war es damals gehört.
Ja.
Das war eh eine sehr spezielle Zeit, als ich dieses Buch gelesen habe. Immer in den Sommerferien.
Mhm.
Da hatten wir noch 8 Wochen Sommerferien.
Ja, so viele, die gute so alte Zeit.
So viele Ferien habe ich jetzt nicht mal im Jahr.
Ja, schrecklich.
Und ich diese Bücher gelesen habe auf meinem Balkon, morgens bis abends.
Mhm. Ja.
Mit dieser Musik.
Ja.
Ja, das waren die beste Zeit. Beste Sommer. Beste Sommer.
Beste Sommer. Ich habe einfach so diesen Spleen, dass zu dem Genre, was ich lese, die Musik auch irgendwo passen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fantasy-Buch lese, wo es so ein bisschen Elbenwald ist und dann Goa durch meine Kopfhörer durchdröhnen würde, das würde es mir komplett das Spiel zerstören.
Heißt das für mich jetzt, dass wenn du ein Mittelalterbuch liest?
Ich höre mittelalterliche Musik.
Nein.
Ja. Doch.
Hörst du nicht.
Doch.
War nein. Also, nein.
Doch. Ich brauche das. Ich muss voll in der Welt versinken.
Oh Gott, nein.
Ja.
Ich versinke auch mit Goa, da kommst du gar nicht mehr raus.
Und zum Beispiel bei Piranesi in der Playlist war Wasteland Baby vom Hosier drin. Ah. Und es passt perfekt. Es passt so gut. Und jedes Mal, wenn jetzt dieses Lied irgendwo ist, denke ich sofort an das Piranesi. Aber instant. Gut, dann machen wir noch die Lesejury.
Oh yeah.
Und dann nähern wir auch uns schon dem Ende.
Dem Abendessen.
Dem Abendessen. Wir gehen nachher noch essen. Wir machen nachher noch eine Podcast-Folge.
Also jetzt die Lesejury.
Ja.
Die Abstimmungen sind nicht relevant, deswegen werde ich die auch nicht nennen, da nur eine Person abgestimmt hat. Zum Cover.
Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe ja das deutsche Cover. Ich fand das englische viel, viel schöner. Erstens. Ich finde das Cover, es passt sehr, sehr gut zu dem Buch. Es beschreibt ziemlich genau, was du in dieser Welt sehen würdest. Also von dem her finde ich, da kommt eine 3,5, 4. Fände ich super.
Ja. Ja, also das Cover, da kann ich ja noch mitreden.
Da kannst du noch mitreden.
Gefällt mir definitiv das Deutsche besser.
Ja.
Sehe ich jetzt gleich.
Ja.
Und finde ich sehr ansprechend, ist sehr schön. Mhm. Diesem Wasser, dem Himmel, den Gängen. Man kann sich da drunter was vorstellen.
Na, ich stelle mir einfach die Welt, diese Zwischenwelt, genauso vor.
Ja.
Genauso. Mit diesen Säulen, oben siehst du den Himmel. Weil es gab ja diese 3 Ebenen. Das Wasser, die ganzen Statuen, die da drum stehen. Ich stelle mir das exakt genauso vor.
Ich kann dir nicht sagen, warum.
Mhm.
Aber wenn ich das anschaue, erinnert mich das... Also, für mich steht dieses Haus, jetzt wenn ich das Cover anschaue, in Paris.
Für mich steht es in Rom.
Ich kann aber aber nicht sagen, warum.
Ich kann dir das auch nicht sagen, aber für mich ist das so ein bisschen römisch, wegen den Säulen und alles.
Ja, könnte auch sein, ja.
Ja, aber ja.
Ich fand es ja auch eine 4.
Ja.
Ich bin wie immer kein Fan von Taschenbüchern.
Ja.
Aber es ist ein sehr, sehr schönes Cover und hätte ich mir definitiv auch im Buchladen geholt.
Ja.
Gut. Also dann zum Erzählstil. Da hast du schon angedeutet, dass du es sehr gut fandest.
Korrekt. Also für mich ist das vom Erzählstil, so wie es beschrieben ist, du plätscherst eigentlich in dieser Welt herum.
Mhm.
Und dann irgendwann kommt diese Spannung dann noch rein mit diesem ganzen Verrat und etc. Aber es war wirklich von vorne bis hinten, es war wie so eine Entspannungskur, dieses Buch zu lesen.
Ja.
Weil du auch voll da drin warst. Es ist jetzt auch nicht wirklich viel passiert. Man hat es vielleicht auch während ich erklärt habe, ein bisschen gehört. Es ging halt, war viel um die Welt, wie die aussieht, was er so gemacht hat, etc. Und von dem her fand ich das, wie die Susanna Clark das beschrieben hat, oder wie sie es erzählt hat.
Ja.
Für diese Einfachheit fantastisch. Weil du hast es gelesen, trotzdem es vor allem um dieses Haus ging.
Mhm.
Und deswegen wäre es für mich eine 5. Weil ich würde es auf jeden Fall noch 3, 4 Mal lesen.
Dann die Handlung.
Mhm. Auch hier, eben es ist dieses Geplätschere. Es ist nicht viel passiert. Das, was passiert ist, war irgendwie irre. Also dieses ganze Kultmäßige, dass da der Piranesi eingeschlossen wurde, dass es anscheinend schon mehreren passiert ist.
Mhm.
Wenn dort 15 Leute tot rumliegen in dem Sinn. Mhm. Ich fand aber auch dieses Poetische, was dieses Buch durch das ganze Buch hatte, so ein bisschen diese unterschwelligen, was macht den Menschen aus, sehnt sich der Mensch nach anderen Menschen, fand ich einfach extrem schön und extrem bewegend. Deswegen auch hier wieder eine 5, weil ich es einfach wirklich fantastisch fand. Mhm. Es war mal was ganz, ganz anderes.
Ja.
Im Gegensatz zu den anderen Büchern, die ich gelesen habe, weil es einfach mit seiner Welt so dermaßen überzeugt hat in diesen, was soll ich denn sagen? Warte. In diesen 270 Seiten. Fantastisch.
Ja, und also so wie ich jetzt das einschätze, mhm, nach deiner Erzählung,
ja,
ist es auch nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Buch.
Eben nicht, und deswegen war das für mich so, wahrscheinlich auch so dieses, wie soll ich sagen, so dieses Boah-Erlebnis, mhm, weil das einfach so was ganz anderes mal war. Es war ja nicht so überladen, actionreich. Auch diese Szenen, die eigentlich so ein bisschen Spannung reinbringen sollten, waren immer sehr, sehr still. Du kannst, also es war jetzt nicht so, dass irgendwas explodiert ist und da so, blöd. Es gab eine Flut, ja, aber es hat vor allem darüber erzählt, dass Piranesi sich gerettet hat auf dieser Statue da, mhm, und dann ist halt der andere ersoffen. Also es war jetzt nicht mega Action und er hat dann noch Flüche ausgestoßen, gar nichts. Es, mhm, war so dieses, und dann ist es so.
Hattest du schon mal ein Buch, mhm, das du keine Lust hattest zu lesen?
Ja.
In einer Zeit, weil es zu actionreich war, weil, ja, es wie zu viel war.
Ja.
Weil ich hatte das auch schon.
Weil ich habe immer so dieses, ich habe ja dieses, ich habe so richtig Lust auf ein Buch.
Ja.
Wenn ich es dann anfange, merke ich, ich habe doch keinen Bock mehr auf das Buch.
Der, mhm, Stapel, der hier steht, wo das Mikrofon drauf ist, sind alles Bücher, die ich angefangen habe und irgendwo in der Mitte dann aufgehört habe.
Ja. Ich habe zum Beispiel die 7 Schwestern angefangen.
Ja.
Und fand das wirklich gut. Und dann war Halloween und ich habe so rausgeguckt, es war herbstlich, mhm, und du liest ein Buch, was in was war denn das, Spanien? Rio de Janeiro spielt, mhm, Sommer, Sonne, und du guckst raus und es ist Herbst, das geht bei mir nie.
Ja.
Und dann habe ich halt Gruselbücher gelesen und habe das jetzt voll verdrängt, dass ich da bis zur Hälfte schon gekommen bin. Und warte jetzt eigentlich nur drauf, dass es so langsam Frühling wird, dass ich wieder Lust habe auf dieses Buch. So blöd, ja, wie es klingt.
Nein, ich habe auch. Ich habe, mhm, im Herbst habe ich nur Hexenbücher gelesen.
Ja, eben.
Weil ich das ist so richtig diese, Lust hatte.
Dieses Feeling,
oder was eben man da hier braucht. Siehst du das Weihnachtsbuch.
Ja.
Das hatte ich im Januar auch keine Lust mehr weiterzulesen.
Eben.
Aber es ist ja ein Adventskalender. Ich freue mich nächstes Jahr wieder, ja, von vorne zu beginnen.
Sehr gut. Ja, ja. Was war das jetzt? Handlung, ne?
Ja. Charaktere.
Charaktere. Ist halt wie schwierig. Ich fand für diese 270, 80 Seiten, der Piranesi war so ziemlich der Charakter der Charakter. Der hatte auch eine Entwicklung.
Der Charakter. Na, wow.
Es war so schwierig, weil, also der hat eine übelste Entwicklung in dem Buch.
Ja.
Der hat eine Hintergrundstory, der hat alles. Und auch diese Menschen um ihn herum, also der andere und alles, das waren so kurze Ausschnitte aus ihrem Leben, aber du hast trotzdem, du hast wie gedacht, das sind wirklich echt, also es könnte echt sein.
Ja.
Das war so gut beschrieben, mhm, fand ich fantastisch.
Okay.
Ja, also auch hier wieder 5 von 5, kann ich nicht sagen.
Wow, ja. Ellie, so gute Bewertung für ein Buch.
Ja, das hat mich wirklich gecatcht, das Buch, gebe ich zu.
Also gehört das zu den Top-Büchern, die du gelesen,
ja,
hast?
Ja, mittlerweile schon. Also vielleicht mal so, was meine Top-Bücher sind. Es ist auf jeden Fall Der Name des Windes, es ist auf jeden Fall Die Spiegelreisenden.
Ja.
Es ist jetzt Piranesi auch mit dabei.
Ja.
Und halt so gewisse Klassiker, so Jane Austen, 2, 3 Bücher hier. Jane Eyre fand ich auch fantastisch. Aber es kommt für mich auch immer aufs Genre drauf an und in welcher Lebensphase dieses Buch mich gecatcht hat.
Ja.
Weil zum Beispiel mein erstes Buch, was auch immer in meinem Herzen sein wird, dass wenn ich es jetzt lese, wahrscheinlich komplett nervig finden würde, wäre Rubinrot. Dadurch, dass es aber mein erstes Buch war, was ich total gefeiert habe, wo ich das 3-mal hintereinander gelesen habe, weil ich es so gut fand,
mhm,
ist hängt einfach mein Herz dran. Von dem her auch eines meiner Lieblingsbücher, obwohl ich es heute wahrscheinlich nicht mehr so gut finden würde wie damals. Gut.
Ja.
Dann, Clara.
Was besprechen wir dann nächstes Mal?
Wir besprechen Ein weiteres Buch von der Melanie Amelie Opalka.
Yes.
Allerdings mit ihrer Thriller-Serie, die sie schreibt.
Ja.
Und zwar heißt das erste Buch Der Stalker. Und wir haben schon mit der Melanie gesprochen. Es wird auch da wieder ein Interview dazu geben.
Yes.
Da freue ich mich sehr drauf. Das Buch habe ich schon gelesen. Das war wirklich auch wieder sehr, sehr gut. Und ja, das, da das der Auftakt ist, vielleicht machen wir ja dann nochmal weitere Bücher. Mal gucken.
Ja.
Wenn wir dann die 50.000 anderen Bücher mal besprochen haben.
Genau.
So dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Nachmittag, wann immer ihr diese Folge hört. Und bis zum nächsten Mal bei
Die Bücherchronisten.
Ey. Haben wir gut gemacht dafür, dass es mal umgekehrt war.
Ja.
Tschüssi!
Du hast den Abend vergessen.
Ach ja, huch!
Holderadio! Au, au, das tut dir der Ohren weh, Kopf.
I tried so hard
and got so far. Ich meine, jetzt haben wir jetzt für jede Folge ein anderes Lied.
Ja.
Zana Clark.
Zana.
Da sind wir wieder bei den englischen Ansprachen.
Sind auch ihre Figuren.